Asis Ains US Indonesia Secait oder Asian Uru UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 24. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nono Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Pelangi Nada. Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Südsulawesi präsentieren. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Mama oder auf Deutsch Mutter, das von Anci Larici gesungen wird. Gute Unterhaltung!
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Wir sehen zunächst die Schlagzeilen. Präsident Seguet offen, das Erdbeben Finanzhilfe Haus zu mieten. Regierung fokussiert sich darauf, Handelsverhandlungen außerhalb der Trans-Pacific Partnership fertigzustellen. Indonesien bemüht sich darum, Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden. Das britische Schiff geht in Tanjung Priok vor Anker. Während des Indonesien-Besuches führte das britische Kriegsschiff einige Aktivitäten durch. U-Boot vertritt Indonesien beim internationalen touristischen kulinarischen Wettbewerb des Spicen Servirens und zu den Einzelheiten. Die indonesische Regierung wird den Ofen des Erdbebens in Banjarnegara Central Java eine Finanzhilfe in Höhe von 500.000 Rupiah oder 37 US-Dollar für das Mithaus Promenade gewähren. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am 23. April dieses Jahres, als die Bewältigung der Opfer des Bebens im Dorf Sidakangen Tengah Kalibening Banjarnegara besuchte. Diese Finanzhilfe wird in 6 Monaten gewährt. Außerdem wird die Regierung eine Finanzhilfe in Höhe von 10.000 Rupiah oder 0,8 US-Dollar pro Person in 3 Monaten gewähren. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, dass die Regierung die Finanzhilfe für das Mithaus in 6 Monaten gueren wede, da man den Osbo der zerstörten Häuser vermutlich in 6 Monaten erledigen könne. Laut Joko Widodo werde die Regierung auch die durch das Erdbeben zerstörten Häuser identifizieren. Der Präsident ermahnte die Bevölkerung in Indonesien, dass sie im Feuerring wohnt und bereit sein solle, wenn irgendwann sich das Beben ereigne. Die indonesische Regierung erwägt nun eine Möglichkeit, sich in einer Gruppe bezüglich des Handelsabkommens der Trans-Pacific Partnership zu einigen. Die Regierung fokussiert sich noch auf die Fertigstellung einiger Verhandlungen des internationalen Handelsabkommens, die in diesem Jahr angezielt werden. Dies sagte der Generaldirektor für internationale Handelsverhandlungen des indonesischen Handelsministeriums, Imam Pambagio, der Republik Online in Jakarta. Er teilte mit, dass Indonesien einige Handelsabkommen wie die indonesisch-australische Wirtschaftspartnerschaftsvereinbarung, die europäische Freihandelsassoziation, die regionale Wirtschaftspartnerschaft und das indonesisch-europäische Union Wirtschaftspartnerschaftsabkommen fertigstellen werde. Er betont, dass Indonesien niemals die Möglichkeit ausschließe, sich mit der Gruppe der vorhandenen Handelsabkommen auf der Welt einschließlich der Trans-Pacific Partnership zu einigen. Der Grund zur Einigung basiert nicht auf einer Staatsideologie, sondern auf Gewinn und Verlust für Indonesien. Indonesien hat sich darum bemüht, die Unterstützungen von einigen Ländern in der Kandidatur für das nichtständige Mitglied des UN-Sicherheitsrates für den Zeitraum 2019 bis 2020 zu bekommen. Der multilaterale Generaldirektor des indonesischen Außenministeriums, Febrian Alpianto Rudiat, sagte am 23. April dieses Jahres bei einer Diskussion in Jakarta, dass die Kandidatur für das nichtständige Mitglied des UN-Sicherheitsrates 2019 bis 2020 seit 2009 benannt worden sei. Oder nachdem Indonesien nach einem Jahr die gleiche Position im Zeitraum 2007 bis 2008 inne gehabt habe. Seit 2011 habe das indonesische Außenministerium eine Annäherung mit mehr als 120 Ländern für diese Kandidatur angestrebt. Präsident Joko Widodo entsandt sogar zu diesem Zweck drei Sonderdelegierten, Hasan Wirayuda, Muhammad Lutfi und Mahendra Siregar, um die Unterstützungen von den Ländern im afrikanischen, pazifischen und europäischen Gebiet zu erhalten. Dies dient dazu, die Position Indonesiens als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu sichern. Neben der Verfahrensanstrengungen hat Indonesien drei Hauptfragen in dieser Kandidatur vorstellen. Sie sind die Sicherung des Friedens und globaler Sicherheit, die Synergie zwischen dem nachhaltigen Friedens- und das Entwicklungsprogramm sowie die Bekämpfung des Terrorismus, Radikalismus und Terrorismus. Das Schiff der britischen Marine HMS Albion geht im Hafen Tanjung Priok in Nordjakarta vom 20. bis zum 24. April dieses Jahres vor Anker. Der Kapitän dieses Schiffes, Tim Knight, sagte in Jakarta am Sonntag, den 22. April, da seine Ankunft dazu diene, die Kooperation zwischen Großbritannien und Indonesien im Militärbereich zu stärken. Er erkannt an, dass Indonesien ein wichtiger Partner für das britische Königreich sei und große Stärke im asiatisch-pazifischen Gebiet habe. Großbritannien habe sich verpflichtet, Frieden zu stiften und die Stabilität des asiatisch-pazifischen Gebietes abzusichern. Des Weiteren sagte der britische Botschafter in Indonesien, Muazzam Malik, dass diese Männer dieses Schiffes eine maritime Diskussion mit der indonesischen Streitkräfte geführt haben und beide Länder die Kooperation in der Verteidigungsindustrie durchführen werden. Der Kommandant der Patrouille-Schiff-Einheit des Seestützpunktes Indonesiens Obersalim und der britische Botschafter Muazzam Malik begrüßten den Kapitän dieses Schiffes, Tim Neilt, und deren Seeleute. Das Kriegsschiff der britischen Seestreitkräfte HMS Albion hat vom 20. bis zum 24. April dieses Jahres Indonesien besucht und ging vor Anker im Hafen Tanjung Priok in Jakarta. Dieses Kriegsschiff, das vom Kapitän Tim Neilt geleitet wurde, ist ein amphibisches Frachtschiff des britischen Königreichs. Es wurde vom B-System Marine in Barrow in Furness, Albion hergestellt und im Jahre 2001 eingeweiht. Während seines Aufenthaltes in Jakarta besuchten die Mannschaften dieses Schiffes das Weiße Haus in der Nähe des Hafens. Das sagte der britische Botschafter in Indonesien Muazzam Malik am 22. April in Jakarta.
And so by bringing in a ship like the Albion, we're looking to explore those complementarities to see how we can learn.
Therefore, we then with medium ship, we Albion ein ander for vollständigen uns lernen, wie wir unsere jeweilige Fähigkeit verbessern können. So können wir in Zukunft bessere Partner werden. Während des Besuches traf Albion und der Kapitän die indonesischen Streitkräfte und Informationen mit ihnen austauschen. Wir werden mit unseren Kollegen aus Frankreich gemeinsam ausführen und eine öffentliche Diplomatie veranstalten. Einige Seemannschaften besuchten Weißen Haus und machten eine Interaktion mit den Kindern. Sie werden den Islam in Indonesien lernen, islamische Internatsschulen besuchen und das Leben in Indonesien genießen. Muazzam Malik erklärte weiter, der Besuch von Albion in Jakarta diene dazu, Indonesien einzuladen, um seine größere Rolle weltweit zu spielen. Im Zufolge sei Indonesien das Mitgliedland der Gruppe 20 mit größerer Wirtschaft und Demokratie. Dafür werde Großbritannien Indonesien dazu einladen, selbstständiger zu sein. Speisen aus Ubud im Gianyar Bezirk auf Bali sind ausgewählt worden, um Indonesien beim touristischen internationalen Wettbewerb des Speisen-Servierens zu vertreten. Er wird vom September bis zum Oktober dieses Jahres auf Bali stattfinden und von der Welttourismusbehörde veranstaltet. Wie der Leiter des Tourismusamtes des Bezirks Gianyar, Anak Agung Ari Bramanta der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Gianyar sagte, wurde die Festlegung von Ubud als Vertreter beim Wettbewerb vom Tourismusministerium in Jakarta am 14. April dieses Jahres bekannt gegeben. Es bleibe zu hoffen, dass Ubud als Vorbild für ein kulinarisches Touristenziel eine neue Attraktivität der Bali-Insel werde. Das Tourismusamt des Gianyar Bezirks bereitet sich nun auf die Dokumente vor. Anak Agung Ari Bramanta Fufot Ubud werde vom Tourismusministerium als Pilotprojekt festgelegt, da dies mit dem historischen Aspekt sowie der spirituellen und kulturellen Entwicklung wie auch dem Tourismus auf Bali zu tun habe. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.919 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.355,12 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.768 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Stopp der sexuellen Gewalt gegen Kinder, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, vor einiger Zeit haben sich einige Fälle der sexuellen Gewalt gegen Kinder in einigen Gebieten in Indonesien wieder ereignet. Diese Fälle werden in Massenmedien oft berichtet. Viele Leute haben die Frage gestellt, warum die Fälle der sexuellen Gewalt gegen Kinder noch passieren. In der Tat werden die Gesetze und die Verordnungen, die die schwere Strafe für die Täter der sexuellen Gewalt verhängen, schon erlassen. Genau das Gesetz Nummer 17 vom 2017 regelt deutlich die schwere Strafe für die Täter der sexuellen Gewalt gegen die Kinder, wie die Kastration und Todesstrafe. Die indonesische Regierung hat sich verpflichtet, um die schwere Strafe zu verhängen, wie die vom Präsidenten und der Ministerin für Frauenbildung und Kinderschutz geäußert wird. Diese Verpflichtung hat gefordert, um die Strafe für die Täter der sexuellen Gewalt gegen die Kinder so schwer wie möglich zu verhängen. Dies dient dazu, den Fall der sexuellen Gewalt gegen die Kinder zu reduzieren. Die sexuelle Gewalt gegen die Kinder ist die schwere Menschenrechtsverletzung und die Täter müssen ins Gericht gebracht werden. Die sexuelle Gewalt gegen die Kinder gehört zu dem unglaublichen Verbrechen. Deshalb sollen die außerordentlichen Methoden zur Bewältigung dieser Fälle benötigt werden. Die maximale Strafe, einschließlich die Kastration und Todesstrafe, soll vor Gericht durchgeführt werden. Dies kann eine abschreckende Wirkung bringen und eine präventive Maßnahme werden. Die Täter werden tausende Male überlegen, um die sexuelle Gewalt gegen die Kinder in Indonesien zu machen. Trotzdem haben die Eltern die Hauptverantwortung zum Schutz der Kinder von der Bedrohung der sexuellen Gewalt. Deshalb müssen die Eltern das Benehmen der Kinder und die Umgebung um sie herum gut beobachten. Das Kind ist ein Herzen und die zukünftige Generation für die indonesische Nation. Es gibt keinen Anlass, um nicht die Kinder zu schützen. Die Regierung und die Gesellschaft haben die Aufgaben und die gemeinsame Verantwortung, um das sexuelle Verbrechen gegen die Kinder von Indonesien abzuschaffen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörer und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 24. April. Liebe Hörer, wir beginnen mit dem 24. April 1955. An dem die Asiatische-Afrikanische Konferenz geschlossen wurde. Dabei wurde das sogenannte Dasasila Bandung erreicht. Es sind 10 Punkte des Ergebnisses dieser Konferenz, die im Gebäude Merdeka Bandung, West Java, ausgehandelt wurden, vor allem um die Unterstützung für den Frieden und die Zusammenarbeit der Welt. An dieser Konferenz nahmen 29 asiatische und afrikanische Länder teil. Es war der erste Versuch der blockfreien Staaten, das weltpolitische Gewicht der Staaten der Dritten Welt zu erhöhen und eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation zu erreichen. Die Eröffnungsrede hielt der erste indonesische Präsident Sukarno. Wichtige Teilnehmer der Konferenz waren der indische Ministerpräsident Nehru und der chinesische Ministerpräsident Zhou Enlai. Im Schlusskommuniqué wurden folgende gemeinsame Ziele festgehalten: Beendigung der Kolonialherrschaft in allen noch von europäischen Staaten abhängigen Gebieten, Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, Gleichberechtigung der Rassen und auch innerhalb der Völker, atomare Abrüstung und friedliche internationale Zusammenarbeit. Liebe Zuhörer, willkommen nun zum 24. April 1990. An dem das Hubble-Weltraumteleskop der Space Shuttle Discovery im Rahmen der Mission STS-31 in das Orbit gebracht wurde. An Bord waren der Kommandant Lieutenant James Schiffer, Pilot Charles Frank Bolden und die Mission-Spezialisten Stephen Allen Hawley, Bruce McCandless und Catherine Doyer. Sylvian, das Hubble-Teleskop ist ein Weltraumteleskop, wo sichtbares Licht, Ultraviolett und Infrarotstrahlung, das die Erde in einer Höhe von 575 Kilometern innerhalb von 96 Minuten einmal umkreist. Das Teleskop entstand aus der Zusammenarbeit der NASA und der ESA und wurde nach dem US-Astronauten Edwin Hubble benannt. Wir enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 24. April 2005, an dem Josef Alois Ratzinger als Papst mit dem Titel Papst Benedikt der 16. ernannt wurde. Am 19. April wurde er zum Papst der römischen katholischen Kirche gewählt, um den verstorbenen Papst Johannes Paul II. Zu ersetzen. Als Josef Ratzinger ernannt wurde, war er 78 Jahre alt und der älteste ernannte Papst aller Zeiten. Am 11. Februar 2013 verkündete er seinen Rückzug als Papst aus gesundheitlichen Gründen. Es trat effektiv am 28. Februar 2013 zurück. Er ist der dritte Papst in der Geschichte des römisch-katholischen Kirche, der nach Papst Celestinus, der fünfte im Jahre 1294 und dem Papst Gregor, dem 12. im Jahre 1415 zurücktrat. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Unser Indonesien hat heute Pancasila ist die Quelle von allen Rechtsquellen in Indonesien zum Thema. Die indonesische Volksversammlung MPR führt in einigen indonesischen Regionen die Sozialisierung über das Pancasila-Verständnis weiter durch. Wie zitiert von der Website mpr.co.id, hielt der Vizevorsitzende der indonesischen Volksversammlung, Ahmad Basara, bei einem Legislativseminar zum Thema Pancasila ist die Quelle von allen Rechtsquellen in Indonesien, einen Vortrag. Das Seminar fand am 17. April 2018 an der Privatuniversität Merdeka in Malang Osiafastat. Bei dem Seminar sagte Ahmad Basarah in dem Artikel 2 des Gesetzes Nummer 12 von 2011 über die Formulierung von Rechtsvorschriften stehe es, dass Pancasila die Quelle von allen Rechtsquellen ist. Dies bedeutet, dass alle Gesetze und Regulierungen den Pancasila-Werten entsprechen müssen. Von 2003 bis 2017 hat das indonesische Verfassungsgericht 244 Anklagen oder die Erprobung der Gesetze erfüllt, da die Gesetze oder die Regulierungen gegen Pancasila und gegen die indonesische Grundverfassung UUD 1945 waren. Ahmad Basarah sagte auch, dass diese Bedingung vorkommt, weil es seit der Zeit der neuen Ordnung und der gegenwärtigen Reformzeit kein offizielles Dokument über die Werte gibt, die in den Pancasila-Prinzipien enthalten sind, die von der indonesischen Nation verstanden und geleitet werden können. Ahmad Basarah fügte hinzu, dass die indonesische Nation, um die Bedeutung der Pancasila-Prinzipien zu verstehen, zu der Geschichte der Bildung von Pancasila zurückkehren müsse, deren Prozess auf die Rede der Soekarno vom 1. Juni 1945 zurückgeht, die Charta von Jakarta am 22. Juni 1945 durch das Komitee 9, das am 18. August 1945 einen nationalen Konsens in der Formulierung des endgültigen Textes erreichte. Der gesamte Prozess sollte als eine Einheit des Embryos von Pancasila als der Grundlage des Landes durchinterpretiert werden. Historische Aspekte und Ursprünge sollten den Kindern der indonesischen Gesellschaft von Generation zu Generation bekannt sein, um Pancasila nachhaltig zu erhalten. Ahmad Basarah erwartet, dass die Gesetzgeber zur eigenen Philosophie zurückkehren müssen, indem sie Pancasila zu einem Leitstern machen, der bei allen legislativen Aktivitäten Orientierung bietet und Inhalte zu allen Gesetzen und Rahmenbedingungen gibt, die den Raum für den Inhalt der Gesetzgebung begrenzen. Pancasila als eine dynamische Ideologie kann sich zwar entsprechend dem Kontext ihrer Epoche entwickeln, aber ihre grundlegende Philosophie muss gemäß der Absicht der Stadtgründer konsistent sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Touristenziele, kulinarische Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm stellen wir Ihnen den Ciletuh Geopark in West Java vor. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in voinews.id/German verfolgen. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, die Java Insel besitzt viele interessante Touristenziele wie den Chiletuk Geopark im Bezirk Sukabumi in der Provinz Westjava. Wenn Sie die friedliche Naturruhe genießen wollen, aber nicht so viel Zeit haben, sollten Sie nicht im Zweifel sein. Es gibt den Chiletuk Geopark, den Sie am Wochenende besuchen können. Er ist einer der attraktiven Touristenziele mit prähistorischen Steinen, vor allem für die Leute, die gern wandern und Natur mit verschiedenen Herausforderungen genießen möchten. Liebe Zuhörer, was ist eigentlich der Chiletuk Geopark? Die Geologen, die schon den Chiletuk Geopark in Sukabumi erforscht haben, sind der Meinung, dass dieser Ort die ältesten Steine auf der Java-Insel beherbergt. Der Geopark gehört zu dem ältesten Steingebiet auf der Java-Insel. Experten haben erforscht, dass damals dieser Ort ein Meer war, aber vom Meeresgrund angehoben wurde und seitdem ist dieser als Geopark bekannt. Die Landschaft in der Chiletuk-Bucht ist sehr interessant. Sie ähnelt einem gigantischen Amphitheater in Hufeisenform, das am Indischen Ozean steht. Liebe Zuhörer, den größten Teil der Naturtouristenziele im Chiletuk Geopark zu besuchen, brauchen Sie idealerweise 3 bis 4 Tage. Aber wenn Sie nur wenig Zeit haben, können Sie einige Hauptorte nur an einem Tag besuchen, wie unter anderem Panenjoan, den Palampang Strand, den Cimarinjung Wasserfall, den Awang Wasserfall und den Dharma Gifal. Chiletuk ist ein wunderbarer Touristenort auf Java, der eine wirklich schöne Landschaft von Korallenriffen und einigen Bergwasserfällen anbietet. So können Sie die angebotene Naturlandschaft im Geopark in Sukabumi komplett genießen. Es gibt dort die Berge, die Wasserfälle und die schöne Landschaft mit Meereshintergrund. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für Sprachentwicklung und Sprachbildung des indonesischen Kultur- und Bildungsministeriums. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Berterima kasih oder Dank Sagung. Außer auf der Kurzwelle 9525 können Sie unsere Sendung auch über Livestreaming auf www.voinews.id/German hören. aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst hören wir das Gespräch zwischen dem britischen Tourist Tony und seinem Reiseführer. Freund Joko. Das Gespräch zum Thema Berterima Kasih oder Danksagung ist aber in Indonesisch. Sie werden damit daran sich gewöhnen, die Gespräche in Indonesisch zu hören.
Terima kasih atas bantuan Anda.
Sama-sama. Sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen die Bedeutung von einigen indonesischen Vokabeln, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Dankeschön für Ihre Hilfe. Dankeschön für Ihre Hilfe. Auf Indonesisch, terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih atas bantuan Anda. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Indonesisch, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Tschüss. Tschüss. Auf Indonesisch, sampai jumpa. Sampai jumpa. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir bei jemandem für seine Hilfe uns bedanken möchten, ist es normalerweise genug, das Wort terima kasih oder auf Deutsch Dankeschön zu sagen. Wenn Sie aber volle Antwort geben, sagen Sie dann terima kasih atas Bantuan kalian. Oder auf Deutsch, Dankeschön für eure Hilfe. Das Wort kalian, oder auf Deutsch eure, wird benutzt, wenn wir mit den anderen Personen sprechen, die gleich alt wie uns sind und die wir schon lange kennen. Wenn wir mit den Kindern sprechen, benutzen wir auch das Wort kalian, oder auf Deutsch eure. Bevor wir unseren heutigen indonesischen Unterricht beenden, hören wir das Gespräch in Indonesisch zwischen Tony und Reiseführer wieder zu.
Terima kasih atas bantuan Anda.
Sama-sama. Sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser heutiges Programm beenden, teilen wir Ihnen jetzt die Übung von dem Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit. Wir werden die Fragen in Deutsch sprechen. Sie müssen dann uns die Antwort in Indonesisch geben. Bitte hören Sie die Fragen gut zu. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Und was ist deine Lieblingsküche? Senden Sie bitte Ihre Antwort in Form von Ihrer aufgenommenen Stimme an voi@voinews.id. Vergessen Sie nicht, Sie müssen zuerst uns begrüßen, bevor Sie uns die Antwort geben. Wir haben interessante Preise für die Gewinner dieser Übung. Hier ist das Beispiel für die Antwort. Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Makanan kesukaan saya adalah nasi goreng. Das war unser heutiges Programm. Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel Mama, das von Anci Larici gesungen wurde. Das Lied Mama erzählt über den Kampf einer der Mutter im Leben. Dieses Lied lädt uns dazu ein, die Eltern, vor allem die Mutter, zu respektieren. Es ist ein Lied, das die gute Wohltat hat. Dieses Lied wird von Anci Larici aus Sulawesi gut gesungen. Samsir Arifin oder nennt man ihn Anci Larici. Er ist ein seniorer Musiker aus Sulawesi. Liebe Musikfreunde der Stimme Indonesiens, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Pantai Losari, oder auf Deutsch der Losaristrand. Viel Spaß beim Zuhören.
Sampai jumpa.
Liebe Hörerfreunde, das Lied Pantai Losari erzählt über den Losari-Strand, der im Westen der Stadt Makassar, Sulawesi liegt. Dieser Strand ist eine der Sehenswürdigkeiten für die dortige Bevölkerung, um das schöne Strandpanorama zu genießen. Dieses Lied erzählt auch über die lebhafte Strandnuance. Der Losari-Strand ist schön, wenn die Sonne untergegangen ist. Liebe Zuhörer, Antti Larici starb im Oktober 2017 im Alter von 65 Jahren in Makassar. Wir präsentieren Ihnen ein bekanntes Volkslied aus Sulawesi mit dem Titel Angin Mamiri, das von Angel Puff gesungen wird. Dieses Lied wird das Begleitungslied eines Tanzes aus Sulawesi. Gute Unterhaltung.
Tujuh itu mata.
Liebe Musikfreunde der Stimulations, das war das Lied Angin Mamiri, das von Angel Buff gesungen wurde. Zum Abschluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie ein Lied mit dem Titel Tanjung Bunga, das von Anji Larici gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm. Thank you.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.